Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview ist da. Ich bin heute zu Gast und jetzt sage ich das, obwohl er mir gesagt hat, das ist eigentlich ein völlig komischer Name, den er überhaupt nicht in die Welt gebracht hat, aber den man ihm gegeben hat, bei dem ehemaligen PR-Papst, dem Kommunikationsguru und sozusagen heute Zen-Guru bei dem lieben Paul Kotes hier in Düsseldorf. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Paul.
Na, ich glaube, ich hau gleich lieber wieder ab. Das fängt ja schon gut an. Ich dachte, wir wollen über das Glück sprechen.
Ja, wir reden über deinen Weg zum Glück und darüber, wie du dein Glück gefunden hast. Denn tatsächlich ist das, was du heute machst, etwas ganz anderes als das, was du damals gemacht hast. Und du warst ja damals mit dem, was du gemacht hast, sehr, sehr erfolgreich. Und mich interessiert natürlich, wie jemand, der sozusagen am Zenit steht und Millionen oder der viele Menschen schauen ihn an und in der Branche ist er bekannt als die Nummer eins. Warum sagt so jemand, ich verändere jetzt mein Leben, ich gehe mal in eine andere Richtung und mach was anderes? Und das interessiert mich natürlich. Würdest du uns das da ein bisschen teilhaben lassen?
Na, ich versuch's mal. Du hast ja gerade gesagt, ich hätte mein Glück gefunden. Und da muss ich sagen, das ist nicht ganz so korrekt. Denn wenn ich so zurückblicke auf mein ganzes Leben, dann war es immer ein Wechsel zwischen mein Glück suchen und mich vom Glück finden lassen. Mhm. Und das, finde ich, ist eine wunderbare Entdeckung, wenn man das einmal drauf hat, dass das Suchen nach irgendwas, ob Glück oder Geld oder Erfolg oder was auch immer, das ist okay, das haben wir in uns drin, das will jeder, finde ich, oder nach meiner Erfahrung wollen das alle in irgendeiner Form, also glücklich sein, ein schönes Leben führen, zufrieden, Liebe zu erfahren, das wollen alle, ja, das ist okay. Wenn ich das aber zum zentralen Mittelpunkt meines Lebens mache, ist das wie eine Einbahnstraße fahren. Ja, das heißt, es wird nie ankommen. Das ist nämlich keine Sackgasse, sondern eine Endlosstraße. So, das heißt, es geht nur, wenn ich genauso gut die andere Seite mitzulasse, nämlich es kommen lassen, es entstehen lassen. Auch das alleine zu machen, was manche Menschen sagen, oh, ich setze mich jetzt hin, mache mir einen schönen Tag und mein Leben fließt dann dahin und alles ist glücklich, funktioniert ja auch nicht. Wie wir alle wissen von den Aussteigern, von denen es ja viele versucht haben, die sind nach ein paar Monaten oder spätestens nach ein paar Jahren, sind die es völlig leid, das darum zu sitzen, zu warten, dass was passiert. Und deswegen gibt es kein Ende, sondern es ist ein ständiger Wechselprozess zwischen seinen Wünschen, seinen Sehnsüchten sich hingeben, denen nachgehen und genauso gut die Dinge entstehen lassen. Und das immer im Wechsel, weil entweder oder. Und dann gleichzeitig sowohl als auch, weil es zusammengehört.
Und
ist relativ simpel.
Ist relativ simpel, wollte ich gerade sagen. Wir können an der Stelle aufhören. Das war's. Glück erklärt von Paul Kotes. Herzlichen Glückwunsch. Aber wie war's denn jetzt bei dir? Du bist auch, nehme ich mal an, also Interpretation und korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, zuerst mal losgegangen, hast gesagt, ich suche den Erfolg, ich suche den Glück.
Klar.
Also auch erstmal in die eine Richtung gegangen. Logisch. Und dann kam es aber auch zurück zu dir.
Verheiratet, Kinder, Familie, Beruf. Ja, alles musste funktionieren und erfolgreich sein. Ja, und das ist biografisch, wenn man das mal so sieht. Ist das auch okay so? Das gehört sich so. Ja, wir müssen nur sehen, wann kriegen wir die Kurve. Ja, dass wir sozusagen in unserer Biografie die richtigen Aufgaben lösen. Und das ist in der Jugend, also das sieht man ja in den ganzen Stationen, wenn ich das mal versuche, so ein bisschen darzustellen. Ja, als Kind versuchen wir, erwachsen zu werden, ist unsere große Aufgabe. Und als Erwachsener versuchen wir, eine Existenz aufzubauen. Familiär, wirtschaftlich. Ja, das sind so Lebensphasen. Ja, und wenn man dann weitergeht, geht es darum, sozusagen das, was wir als Midlife-Krise erkennen, ist eigentlich der Versuch, sich umzuswitchen, aus dem Aktiven auch das Passive hinzuzukriegen. Und das wird dann nachher sozusagen am Ende des Lebens, ist es die große Aufgabe, das Ende
in den Griff zu bekommen.
Na, in den Griff ist mir schon wieder zu aktiv, sozusagen.
Geschehen zu lassen.
Zu ermöglichen. Weil das weiß ja auch niemand, ob es nur so ein angenehmes Geschehen lassen ist oder ein böser Kampf zum Schluss. Aber sich darauf einzustellen, dass das die große Aufgabe der letzten Phase ist, das ist mir auch mit meinem Geburtstag nochmal eingefallen.
Du sagtest gerade, du hattest letzte Woche Geburtstag, an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich. Du bist, und man sieht es nicht, ich sitze dir gegenüber, weder meine Frau noch ich hätten das auch nur ansatzweise erraten, ohne dir Honig um den Mund zu schmieren. Du bist 71 Jahre alt und siehst aus wie das blühende Leben, ganz ehrlich. Und auch ein Geheimnis letzten Endes von dir, wie bleibt man so jung, so fit, so attraktiv, so geistig fit?
Ja, wenn ich da ein Rezept hätte, würde ich Millionär werden damit.
Glaubst du denn, wenn du weiter Guru-Papst gewesen wärst oder PR-Papst geblieben wärst. Nein, aber wenn du weiter PR-Papst geblieben wärst, also in dieser PR-Branche drin, in diesem, was ja auch ein sehr extrem anstrengender und kräftezehrender Job war, wie ich vermute, dass du dann heute auch noch so fit und...
Ich weiß es nicht. Das kommt drauf an. Es ist ja im Konjunktiv ist immer schwer zu sehen, ja, wie ich es gemacht hätte. Ich hätte es vermutlich, wenn ich so zurückblicke, hätte ich es vermutlich ja anders gemacht. Nämlich nicht so, wie du das gerade unterstellst, dass man dann durch viel Arbeit, durch Stress, durch Überengagement vorzeitig altert. Ja, sondern ich hätte eben auch schon, was ja auch letztlich mein Weg ist, ich hätte schon damals gemerkt, nein, da gibt's noch eine andere Ebene, die will auch entfaltet sein. Und das hilft enorm, mal neben anderen Sachen. Ich mache Yoga, bin Vegetarier. Oh, was gibt's noch für tolle Geheimtipps? Hab viel mit jungen Menschen zu tun, das hilft auch. Ja, also insofern dabei sein, einfach sich interessieren auch, Fragen zu stellen. Ja, wenn ich das Glück suche, ist ja auch eine Frage.
Das stimmt, ja. Wie war's denn bei dir? Wie bist du denn damals zum Zen gekommen?
Ja, eben aus der Erfahrung der Disbalance, dass ich gemerkt habe, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ich war ja relativ erfolgreich schon, aber ich merkte doch irgendwo, da ist eine Seite, die kommt nicht zum Schwingen, zum Klingen. Und ja, das war ein Glück, dass ich das gemerkt habe.
Ich wollte gerade
manchmal fragen. Braucht man ein bisschen Druck dafür, ja, wenn der Überdruck zu groß wird, war bei mir in so einem Fall, war das so ein Ventil, und das Ventil war ein Seminar, das habe ich gemacht, ein Zen-Seminar, hat mir irgendjemand empfohlen, wie sowas passiert dann eben. Ja, das findet einen. Das hat mich gefunden, das war schrecklich.
Warum?
Ja, das war grauenhaft. Das war das Gegenteil von dem, was ich mir erhofft hatte. Nämlich, das war genauso anstrengend und schrecklich schmerzhaft, so dass ich nach dieser Woche habe ich gesagt, nie wieder.
Tatsächlich?
Ja, weißt du, wenn du in so ein Seminar gehst mit der gewohnten Haltung, das schaffst du jetzt, das machst du jetzt, dann bäumt sich im Innern, bei der Stille, bei dem Nichttun, bäumt sich aller Widerstand auf. Und der äußert sich in Schmerzen, Verspannungen. Es war grauenhaft.
Das heißt, du bist mit dieser Erwartungshaltung gestartet?
Na, ich bin mit der Erwartungshaltung gestartet, dass es mir gut tut. Aber die Methode, mit der ich da dran gegangen, war der übliche Leistungstrigger. Das mache ich jetzt, das Seminar. Und so ein Seminar ist das Gegenteil von machen. Ja, das ist nämlich nichts tun, da sitzen. Und für eine Führungskraft nichts zu tun, da zu sitzen. Ja, und die weiße Wand anzustarren. Wozu führt das? Da bäumt sich im Innern alles gegen auf.
Wahnsinn. Wie bist du dann damit umgegangen? Also ich stelle mir das jetzt vor, da kommt jetzt ein erfolgreicher Manager in so ein Seminar, setzt sich hin, wie du sagst, soll ruhig sein, nichts reden, keine Entscheidungen treffen, die weiße Wand anzuschauen, vielleicht sogar noch in der ungemütlichen oder für ihn ungewohnten Sitzposition.
Ja, genau.
Ja? Da findet ja ein innerer Dialog auch im Kopf statt. Diese Stimmen, die dann kommen, wie war das für dich beim ersten Mal?
Das weiß ich gar nicht mehr, weil es ein unendliches Durcheinander war. Das sagen ja auch viele, kenne ich jetzt nicht nur von mir selber, sondern viele, die in den Seminaren sind, sagen ja auch, am Anfang ist dann erstmal das Hirn wie losgelassen. Da denkt es sich allen möglichen Kram zurecht. Unglaublich, was man so alles denken kann. Und ich habe schon mal gesagt, wenn man das projizieren würde, was das Hirn da in diesem Moment denkt, man würde vermutlich sagen, da denkt ein Irrer. Weil das Hirn von einem zum anderen springt, ja, was jeder kennt das. Ja, und diese Erfahrung, dass das Hirn da ständig Terror macht, so muss man ja sagen. Warum macht das das?
Das wäre meine nächste Frage. Bitte beantworte sie mir. Warum macht das?
Ja, das ist ja nicht Spaß daran. Die Amerikaner sagen, Brain runs for fun.
Okay.
Das heißt, das Hirn sucht ständig einen Reiz. Ich kann das hier bei meinem Hund, habe ich das wiederentdeckt. Was macht der? Der rennt herum und schnüffelt. Mein Hirn macht nichts anderes. Das rennt herum in der Welt und schnüffelt, ob es da noch irgendwas Geiles gibt, was Interessantes, was Spannendes, was Reizvolles. Das macht das vollautomatisch. Nicht, weil ich das beschließe, weil ich so bin. Das geht bei jedem so. Mhm. So, und das führt dazu, dass das Hirn ständig oft so sozusagen herumguckt. Mhm. Im übertragenen Sinne. Mhm. Was gibt's noch an Interessanten? Was gibt's noch an Reizvollem? Mhm. Verrücktem?
Und wie, ich kenne das sehr gut, wie ist es dir gelungen, das in den Griff zu bekommen? Also dein Gehirn sozusagen, ich weiß nicht, zu überlisten, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber dahin zu bekommen, dass es zur Ruhe kommt. Dass es, wenn man jetzt den Hund nimmt, sich sozusagen anstatt herumzuschnüffeln, in den Schatten zu legen und einfach die Prärie sozusagen zu überblicken, so wie das unser Hund ja auch manchmal macht.
Mhm. Ja. Ja, da gibt's verschiedene Methoden, ganz praktisch. Die eine heißt einfach so lange sitzen, bis es aufhört. Ja, das ist gar nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht und wahrscheinlich auch eine langwierige, oder?
Na, das ist sehr kurz. Ja, weil das setze ich mal 10 Tage hin.
Oh, 10 Tage?
Ja, siehst du. 10 Tage und sitz einfach den ganzen Tag. Also ein bisschen Pause dazwischen, aber mach das mal. Vipassana macht das so. Habe ich mir auch mitgemacht. Und das war nicht auch schrecklich, aber es ist ein enormer Reinigungseffekt damit verbunden. Wie eine Fastenzeit. Fürs Hirn ist das wie eine Fastenzeit.
Weil du auch keine äußeren Einflüsse hast.
Ja, null. Das wird natürlich weitgehend alles reduziert. Nicht gesprochen, keine Kommunikation, auch indirekte nicht. Du bist eben nur mit dir selbst beschäftigt und da ist nichts. Außer deinem denkendes Hirn. Das da wie verrückt rattert. Bis es irgendwann so erschöpft ist. Also, gut, ich gebe auf. Und das ist eine Methode. Vielleicht noch zwei weitere Methoden. Die zweite Methode ist ein Mantra, was ja Maharishi oder dann die Beatles sind ja damit berühmt geworden. Die haben mit dieser transzendentalen Meditation, die man heute ganz einfach selber machen muss, wenn nicht in irgendeine Sekte gehen, haben die ja damit angefangen, weil sich herausgestellt hat, wenn ich ein Wort ständig innerlich wiederhole, ist das wie so ein Gleichrichter. Ja, dann hilft das enorm, diesen Effekt des Hirns zu mildern, abzudrosseln und dadurch herunterzukommen. Und das führt zu einer sehr angenehmen, entspannten Erfahrung.
Das heißt tatsächlich ein und dasselbe Wort im Sinne von, ich sage mir innerlich mit meiner inneren Stimme immer wieder vor Haus, Haus, Haus.
Ja,
Haus,
da gibt's natürlich Baum, noch vielleicht etwas Baum. Schönere Worte als sowas. Ja. Aber letztlich funktioniert das auch mit Coca-Cola. Ja, jetzt mal auf der vordergründigen Ebene. Ja, weil diese Entspannung des Hirns geschieht einfach durch diese Fokussierung auf dieses eine Wort. Aber besser ist es natürlich ein werthaltiges Wort zu finden oder einen kleinen Satz zu finden. Ja, das gibt's ja auch im Christentum, das ist Herzensgebet, funktioniert auf die gleiche Weise. Oder eben, indem man bestimmte Mantren, von denen es große Sammlungen gibt, wiederholt. Und dann eben bei diesem Mantra bleiben, das so still vor sich innerlich fließen zu lassen. Sehr wirksam, geht sehr schnell.
Und du hast es ja ausprobiert, damals, als du begonnen hast, bist du da nicht auch manchmal ausgebüxt? Also du warst quasi bei deinem Mantra ein schöner Satz oder eine werthaltige.
Ja, klar,
und
klar,
dann natürlich. Büxt es aus, habe ich die natürlich. Kaffeemaschine ausgemacht, heute Abend müsste ich noch E-Mails beantworten, ach nein, wieder zurück
logisch,
zum Mantra.
Logisch, ja.
Und dann aber immer wieder einfangen sozusagen, bewusst einfangen. Und wieder
am Anfang machen wir das natürlich sehr brachial, sagen wir, ach nein, das ist ja nicht richtig, du musst das jetzt anders machen. Man setzt sich selbst unter Druck, indem man versucht, das richtig zu machen, das Mantra. Ja, und damit ist das Mantra schon hin. Weil das Mantra möchte einfach sozusagen gesungen werden, das im Innern klingen lassen. Und wenn da was dazwischen kommt, na gut, dann kommt immer was dazwischen, dann lass ich es wieder laufen. Wenn ich mit dieser Haltung dran gehe, ist das heilsam. Wenn ich da dran gehe, so, diese Gedanken schon wieder, also das passt jetzt nicht, das darf nicht sein. Das ist so das Übliche, was wir drauf haben.
Genau. Und die dritte Methode?
Die dritte Methode ist auf den Atem achten. Weil der Atem ist das, nach meiner Erfahrung, das wundersamste und tiefgehendste Meditationsobjekt, das es gibt. Weil der Atem hat alle Symbolik auch in sich, ja, von Leere und Fülle, von Weite und Nähe, von Druck und Unterdruck. Ja, es ist alles drin, oben und unten. Ja, da ist im Atem zeigt sich das ganze Leben und deswegen ist er so sehr hilfreich sozusagen wahrzunehmen und sich am Atem durchs Leben zu hangeln, was wir ja sowieso tun, aber eben ungenutzt.
Das stimmt. Als ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habe mit meinem Atem und mit dieser ganzen Entspannungsgeschichte, ist mir aufgefallen, dass ich in Stresssituationen aufhöre zu atmen. Also das ist, als mir das bewusst wurde, dass ich dann wirklich die Luft anhalte.
Ja, vor Schock oder.
Genau, und weiter arbeite, dennoch weiter produktiv bin. Und dann aber merke ich, ich atme gar nicht mehr.
Ja.
Wohingegen, wenn ich natürlich bewusst kontrolliert, entspannt atme, mich auch ruhiger fühle.
Ja. Ja, ja, wir haben die Fähigkeit nicht erlernt oder verloren, ich weiß es nicht, aus dem angeborenen Reaktionen, ja, die wir so in unserer ganzen evolutionären Entwicklung ja drauf haben, da rauszukommen. Ja, das heißt, wenn irgendein Ereignis eintritt, sagt das System innerlich automatisch, Achtung, halt den Atem an. So, und wenn das tief verinnerlicht ist, stockt mir der Atem in dem Moment, ja, und ich bin der Sache ausgeliefert. So, und die Fähigkeit zu sehen, wann ist das wirklich notwendig, wann ist das gut, dass sich da der Atem stockt, oder wann ist es sozusagen eine unnötige Fehlreaktion des Systems, weil es noch nicht neu gelernt hat. Das ist eine Möglichkeit über Meditation.
Und jetzt diese drei Möglichkeiten, du bist damals in diesen Zen-Kurs gegangen, dein erster, bis dahin 10 Tage sozusagen stillsitzen, da wusstest du das noch nicht. Was war dann, als du da raus bist nach 10 Tagen, hast du gesagt, nie mehr?
Genau.
Hast es aber dann doch wieder gemacht?
Ja, weil ich natürlich mit ein bisschen Abstand auch gemerkt habe, was da wirklich dahinter steckte. Ja, das gab natürlich auch Momente in dieser Zeit, die einfach tief beeindruckend waren, nämlich der Stille, das einfach da sein zu können. Ja, das ist ja, das denkt man, ist so banal. Was hat er denn? Aber wenn man das einmal erfährt, das ist schon sehr beeindruckend.
Das Dasein, das im Moment
sein. Ja, das einfach da sein zu können, ohne die ganzen Konstruktionen um uns herum. Beruf, Familie, Beziehungen, Geld, Existenz, Wetter, Körper. Ja, das wird dann alles relativ und ist auf einmal einfach nur da.
Wahnsinn. Und du hast dich dann entschieden, diesen Weg sozusagen oder die Techniken expliziter zu lernen, das zu vertiefen.
Ja, ich habe dann gedacht, das Zen kommt ja aus Japan, ursprünglich aus China, aber dann eben aus Japan. Und ich habe gedacht, naja, das musst du jetzt das Richtige kennenlernen, wie man das so macht, ja, das authentische Zen.
Aber auch wieder so ein bisschen der Manager, oder?
Klar, also dieser Perfektionist. Das war aber alles in diesem Modus. Das war aber gut. Das war für die Zeit. Also bin ich dann, habe ich den Jakob Blätter aufgetrieben, der war früher in Japan für die Allianz, glaube ich. Und macht heute noch so Touren nach Japan, in Klöster. Was damals, das ist jetzt 20 Jahre her, was damals noch sensationell war. Da kam man nicht einfach so rein. Und der hatte eben gute Beziehungen. Da sind wir in den Klöstern gewesen, haben da also traditionell Zen gemacht. Und das war eine sehr unangenehme, aber sehr hilfreiche Erfahrung.
Erzähl's mir, ich will's wissen, warum unangenehm und hilfreich?
Naja, viele kennen ja das Buch von De Wetering über das Zen in Japan. Das ist, ich glaube, jetzt schon fast 40 Jahre her. Und das haben viele Einsteiger gelesen. Das ist auch diese Mischung aus Faszination und Abscheu. Die kommt da sehr gut über. Und dieses japanische Zen ist natürlich von einem extremen Leistungsdenken und Druckdenken beseelt. Ja, was die japanische Gesellschaft auch ausmacht. So dieses immer unter Druck sein zu müssen, immer Vollgas. Und die machen Zen auch immer mit Vollgas. Die sitzen dann da wie ein Stein, gefälligst. Und wenn nicht, werden die geschlagen. Ja, das hat ja auch eine positive Wirkung. Aber das ist sozusagen als Symbol für die Art und Weise des Nicht-Geschehen-Lassens. Ja, ist mir das sehr deutlich bewusst geworden, dass das ein überholter, traditioneller Weg ist. Der für die Klöster damals, aus der damaligen Zeit, vielleicht sehr sinnvoll war, oder vermutlich sehr sinnvoll war, um die Menschen überhaupt mal wieder in Bewegung zu bringen. Die brauchten den Druck vielleicht auch. Und für die war das auch nicht so dramatisch wie für uns heute. Aber ich glaube, wir sind besser beraten, wenn wir es schaffen, in solche Erfahrungen hineinzugelangen. Da sind wir wieder bei dem Thema Glück. Sobald ich Druck habe, werde ich Glück nicht empfinden. Ja, Glück werde ich nur empfinden, wenn ich sozusagen integriert bin. Ja, wenn dieses Gegeneinander weg ist.
Unglaublich. Und du sagtest, es war sehr anstrengend und gleichzeitig auch sehr heilsam.
Ja, heilsam, die Erkenntnis, dass das nicht das Zen ist, das wir heute im Westen brauchen. Sondern dass das eine alte, das ist traditionell sehr beeindruckend da in diesen Tempeln. Ja, und wie die da rumlaufen, die ganze Montur. Und ich war auch in so einem Ausbildungslager für Junge. Das war wie Militärcamp. Ja, das ist eine andere Form, eine andere Mentalität, eine andere Historie. Mhm. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass das Zen dann sozusagen seinen eigentlichen Erfolg erst bekommen hat, als es in den Westen wieder, also nicht wieder, sondern in den Westen transferiert wurde.
Mhm. Und dort wurde es dann eher, ich sag jetzt mal, verhältnismäßig smart angewendet.
Na, da gab's natürlich auch am Anfang die das noch besser machen wollten als die Japaner. Ja, noch schärfer, noch ehrlich? Mehr drin. Ja, klar, gibt's. Das ist ja logisch. Wir Deutsche sind uns da mit den Japanern sehr ähnlich. Ja, wenn wir das schon übernehmen, dann machen wir das 150%. Aber es hat sich eben sehr schnell gezeigt, dass die Verbindung von Zen und westlicher Psychologie zum Beispiel, ja, dass das eine große Bereicherung ist, dass wir dadurch viel erfahren über das, was im Zen sozusagen intellektuell auch erfahren können, was im Zen passiert. Mhm. In diesem Moment, das ist ja, ich sag ja so, eine Meditationserfahrung ist ja letztlich auch eine Psychoanalyse. Mhm. Ja, weil einfach die ganzen alten Traumata, die ganzen alten Erfahrungen werden zwangsläufig, und das ist dann gut so, tauchen irgendwann auf. Mhm. Ja, das ist manchmal sehr schmerzhaft.
Das glaube ich, ja.
Aber das ist gut, dass es dann da rauskommt. Mhm. Das ist, wie ich das sage, das ist wie Wäsche waschen. Ja, wenn ich die Wäsche bin in dieser Waschmaschine, das ist bestimmt nicht angenehm, da geschüttelt und gemacht werden und durchsprungen werden. Ja, ich stelle mir vor, ich bin das Wäschestück. Aber wenn ich da rauskomme, dann bin ich wenigstens sauber. Ja, schön, muss noch ein bisschen gebügelt werden, ist auch nicht so angenehm. Mhm. Ja, aber dann bin ich wieder ein properes Wäschestück, also mal bildhaft gesprochen.
Ja. Aber eine sehr schöne Metapher, sehr schön. Und wie ging es dann weiter? Also du bist dann nach Japan, hast das dort einmal kurz
erlebt? Ja, ich hatte das große Glück, dass das die Firma weitgehend meine Gründung war und ich die Partner dann auch dazu gewonnen habe. Und die haben dann mir großes Verständnis entgegengebracht, haben mich also sukzessive Stück für Stück auch ziehen lassen. Ich habe dann immer mehr den Schwerpunkt verlagert. Mhm. Ja, und habe dann immer weniger das traditionelle Geschäft gemacht, sondern bin immer mehr so hin zum Coaching geraten, weil ich gesagt habe, nach der Identität der Unternehmen, was unser zentrales Thema als Agentur ist oder war damals, ist für mich jetzt interessant die Identität des Menschen. Ja, da gibt's zwar immer die Wechselwirkung, aber ich fange mir jetzt mal beim Menschen an und sage mal, was ist eigentlich das, was mich ausmacht oder dich? Ja, und dadurch bin ich dann eben auf den Weg gekommen, dass ich mich einfach, das hat sich so ergeben, dass ich jetzt so Führungskräfte oder Menschen aus dem Berufsleben, sagen wir mal so, nicht nur Führungskräfte, dass die natürlich bei mir ein anderes Verständnis finden für die Verbindung von Beruf, ob Führung oder nur, einfach nur so, und normalem Leben. Mhm. Ja, was viele Gurus nicht drauf haben.
Weil eben nur normales Leben.
Weil nur Guru. Mhm, genau. Oder nur normales Leben. Mhm. Ja? Mhm. Und es ist schon ein großer Unterschied. Das kann ich eben an mir sagen. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, ich bin ja auch in vielen großen Unternehmen sehr viel und an den Vorständen unterwegs gewesen. Ja, zu erfahren, wie die ticken. Und aus der Zen-Perspektive hat man ja auch noch eher einen gewissen Durchblick.
Wobei, jetzt sagst du aus der Zen-Perspektive, aber auf der anderen Seite ist Zen ja auch mal zu einem Großteil einfach nur zu sein, zu sitzen.
Nein, zur Zen Ruhe ist auch, nein, 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 das ist nur die Methode. Okay. Nein, nein, die Zen-Perspektive ist eine andere.
Würdest du sie uns
erklären? Die ergibt sich vielleicht aus, wenn man Glück hat, aus dem Sitzen, aus dem Stillsein. Mhm. Ja, aber die Zen-Perspektive ist eben eine, die Dinge durchschaut.
Und
ohne jetzt, das klingt ja so negativ nach Röntgenstrahlung und sowas, ja, sondern die einfach die Zusammenhänge erkennt und die Abhängigkeiten, in denen wir im Leben unterwegs sind, erkennen. Oder auch wieder bildhaft gesprochen, die Rollen, in denen wir so herumlaufen. Ja, und wenn ich Vorstandsvorsitzender einer großen Aktiengesellschaft bin, dann bin ich zwangsläufig in einer ganz festgelegten Rolle. Da ist der Spielraum relativ gering. Aber das geht mir auch so. Das geht dir jetzt im Moment auch so. Bist du auch in einer Rolle. Ja, und wenn du die Rolle jetzt in diesem Moment sozusagen brutal überschrittest, konjunktiv, ja, wäre das sehr seltsam, sehr befremdlich. Das heißt, auch der Gegenüber erwartet immer, dass wir unsere Rollen möglichst einhalten und dem Klischee entsprechen. Und das zu durchschauen, dass jeder da seine Rolle spielt, aber dahinter noch viele andere Rollen hat. Dieser Vorstandsvorsitzende ist ja auch gleichzeitig Familienvater vermutlich. Und ich bin sicher, der ist völlig anders.
Als Familienvater.
Ja, und das ist das Dilemma. Und die Zen-Perspektive versucht diese Dinge, ja, wie soll ich sagen, miteinander in Schwingung zu bringen, in Harmonie zu bringen, dass ich zwischen diesen Rollen easy swingen kann.
Ohne diesen harten Übergang.
Ohne diesen Break, jetzt bin ich gefälligst wieder, da bin ich immer in Gefängnissen oder in Mauern. Jetzt bin ich Vorstandsvorsitzender, jetzt bin ich Interviewer, jetzt bin ich Antwortender, jetzt bin ich Familienvater, jetzt bin ich was auch immer, Lover oder was auch immer. Ja, und in dem Moment, wo ich sozusagen mich starr fixiere in dieser Rolle, bin ich sehr erfolgreich in dieser Rolle. Aber ich verliere den Zusammenhang. Ich verliere die Menschlichkeit, weil ich nur noch auf einer Rolle fixiert bin. Bin ich wie eine Puppe. Die kann nicht wechseln. Ein guter Schauspieler kann wechseln. Und in dem Moment, wo ein guter Schauspieler in dem Theaterstück der Mörder ist und nicht nur spielt, ist es sehr verhängnisvoll. Ja, und wir sitzen oft in diesen Rollen fixiert, als wären wir es und spielen nicht. Verstehst du?
Du meinst, es wäre besser zu begreifen, dass wir spielen.
Ja, exakt, exakt. Und das nicht als negativ.
Nein.
Ja, es wird gerne, wird dann oft so gesagt, naja, wir sind ja nicht alle nur Schauspieler. Und das kriege ich dann, wenn ich das so jemandem sage, der nicht so ein bisschen vorbereitet ist, kriege ich das dann oft so als, auch als Vorwurf. Ja, ich lasse mich ja nicht zum Schauspieler degradieren oder so.
Das hat damit gar nichts zu tun.
Gar nichts, nein, es geht um Rollenspielen. Und damit haben wir das Spielen da drin.
Und das Leben ist ja letzten Endes nichts anderes als ein Spiel, letzten Endes.
Ja, manchmal ist es ein auch gefährliches Spiel. Das muss man dabei auch sehen. Ja, das, also ich will da auch niemandem sagen, das ist nur ein nettes Spiel. Ja, das hat ja auch sehr existenzielle Dimensionen, wo es besonders schwer ist, den spielerischen Charakter zu durchschauen.
Klar, sag mal jemanden, der was Schlimmes erlebt oder der, dass das letzten Endes ein Spiel ist und dass er da jetzt
Ja,
der
genau.
Da wird hat alles andere als Verständnis für
völligen diese Widerstand da hervorbringen, ja. Und und wenn ich aber diese Erfahrung gemacht habe, dann sehe ich auf einmal, das ist Teil eines ganz großen Spiels, in dem die Dinge zusammengehören und funktionieren und sinnvoll sind vor allen Dingen. Auch wenn ich es im Moment in meinem kleinen Spiel nicht sehen kann, ja. Wenn mir morgen ein Räuber die Pistole an die Stirn hält, ja, dann sage ich in meinem kleinen Spiel, das war's.
Leben ist schlimm.
Das ist schrecklich. Wie kann mir sowas passieren? Und das ist ungerecht. Und dieser Mensch ist also ein Verbrecher.
Genau.
Ja, im größeren Spiel ist es vielleicht vermutlich, ich bin mal vorsichtig, sehr, sehr sinnvoll. Das sagen übrigens viele. Ich weiß nicht, wie es wird dir vielleicht auch so gehen. Das sagen viele im Nachhinein nach Krankheiten.
Posttraumatisches Wachstum.
Ja, siehst du, da hast du die Psychologisierung dieser spirituellen Ebene. Und das ist gut so. Dass wir es dann erklären können und sagen, ah ja, das passt zusammen.
Macht auch absolut Sinn. Als ich zum ersten Mal davon gehört habe, war ich fasziniert von dem Gedanken, weil es tatsächlich ist. Und es ist auch das, was ich meinen Interviewgästen, die Fragen, die ich stelle, wenn man mal zurückschaut. Ja, und natürlich könnte man auf manchen Schmerz verzichten, aus der heutigen Sicht betrachtet. Und dennoch war er teilweise heilsam und hilfreich.
Ja, genau. Und das gilt auch für Karrieren, wo ich ja oft gerade mit Menschen zu tun habe, die einen Karrierebruch haben und dann in Panik sind, naheliegenderweise. Ja, was mache ich, wenn ich mit 50 irgendwo rausfliege als Führungskraft? Naja.
Dann zu erkennen, das Ganze ist nur
das
ein Spiel.
Das ist super sinnvoll.
Und ist es sinnvoll, genau.
Ja, das ist schon eine ziemliche Herausforderung.
Das stimmt, ja. Und dann bist du immer mehr sozusagen als Zen-Lehrer unterwegs gewesen und das bist du heute auch noch? Oder hast du dich jetzt schon wieder ein Stück weit zurückgezogen?
Nein, du bereitest heute auch immer noch,
du gibst auch heute noch Seminare. Ja.
Zen for Leadership heißen die, aber das ist eben auch Selbstführung, eben nicht nur. Manche fragen immer, darf ich da teilnehmen? Ich bin nur Abteilungsleiter oder sowas, ja. Na klar, es geht auch um die eigene Führung. Ja, wer führt mich eigentlich? Das, was ich da ich nenne.
Und machst du tatsächlich auch, wenn du so ein Seminar hast, dass du sagst, einfach mal hinsetzen und zur Ruhe kommen?
Ja, damit fängt es gleich an. Das sage ich denen auch gleich. Jetzt kommt etwas, was einer Führungskraft diametral zuwiderläuft, nämlich still zu sein, keine Entscheidung zu fällen, nichts zu tun. Ja, denn eine Führungskraft ist aufgerufen, Entscheidungen zu treffen, was zu tun.
Ja, Zeit vermeintlich sinnvoll zu nutzen.
Und zielgerichtet. Und das fällt völlig flach in dem Moment. Das ist von 100 auf 0 innerhalb von 20 Minuten.
Also ein großer Tipp, den wir sozusagen geben können, ist, zur Ruhe zu kommen, nichts zu tun, sich auch mal hinzusetzen, nicht nur in der Ecke zu sitzen und zu hoffen, dass das Füllhorn oder was auch immer über einem ausgeschüttet wird, sondern tatsächlich auch mal sich rauszunehmen und
ja, und das ist gar nicht notwendig, dass wir das da jetzt natürlich ist es wunderbar in einem Seminar, weil dann eine andere Qualität zusammenkommt, auch wenn man zusammen mit anderen so eine Erfahrung macht, das sagen alle, die das mitmachen, sagen, das hat einen besonders hohen Erfahrungswert. Das wie ein Fußballspiel, schau dir das alleine an. Das ist todlangweilig. Egal wie spannend es da ist, du fühlst dich nie wohl. Wenn du aber mit 100.000 im Stadion bist, das
ganz
ist berauschend.
Andere Energie, ganz genau.
Ja, so, also das ist der eine Aspekt. Der andere ist, auch hier wieder so kleine Momente des Aussteigens zu erlernen und das Hirn darauf zu trainieren, ist fast noch wichtiger, als ein Seminar von einer Woche zu machen. Weil damit bin ich direkt mitten im Alltag. Ich nenne das Have a Break. Ja, es war gestohlen als von irgendeiner Werbenummer, aber weil das passt super gut. Ja, jetzt in diesem Moment einfach mal, dass ich aussteige aus meinem Redefluss, ich selber, und mal im Moment lande. Und damit auch aus der Rolle aussteige.
Aus der vermeintlich erwarteten Rolle, ich werde interviewt, ich muss permanent reden.
Die ist ja auch real, ja, in dem Moment. Ja, in dem Moment, wo ich darauf fixiert bin, werde ich fixiert antworten.
Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ja. Klasse. Wow.
Jetzt müsste eigentlich der Hund reinkommen.
Warum?
Ja, so als... Ich finde das so als kleinen Gag am Schluss.
Ja, genau.
Und bellen.
Und bellen, genau. Wir haben uns damals via Skype unterhalten und du hast da bei diesem Skype-Gespräch mein Leben sozusagen begonnen, nachhaltig zu verändern. Für mich völlig unbewusst, aber du hast was sehr Interessantes gesagt und den würde ich gerne noch irgendwie mit in dieses Interview einpacken, weil es für mich sehr wertvoll war. Ich war damals gemeinsam mit meiner Frau gerade in die Schweiz ausgewandert und meine Frau sozusagen, sie hatte ihre Wünsche, ich sag jetzt mal Bestellungen beim Universum, das ist das Mainstream-Wort, aber sie hat ihre Wünsche geäußert, auch sogar aufgeschrieben und hat sich dann aber nicht mehr drum gekümmert und es kam alles zu ihr sozusagen. Ja. Und ich hatte meine Wünsche auch, ich habe sie auch aufgeschrieben, ich habe auch Bilder gemalt und ich habe auch sämtliche Bücher dazu gelesen, im Gegensatz zu meiner Frau und weiß auch alles darüber, vermeintlich, und es ist nichts passiert. Und dann habe ich mich dafür verurteilt und habe gesagt...
Ich kann das nicht.
Genau. Ja, also ich habe doch alle Bücher gelesen. Ich weiß doch, dass ich zur Ruhe kommen will sozusagen, aber ich komme nicht zur Ruhe. Warum? Verdammt. Und das ist etwas, was mir auch ganz viele Hörer und Hörerinnen vom Glückfinder sagen. Die sagen, ich habe diese ganzen Bücher gelesen, aber ich kann's nicht. Es wirkt bei mir nicht. Und du hast mir damals gesagt, der Moment, wo du es erkannt hast sozusagen, ist der Moment, wo du es loslassen kannst und es beginnt sozusagen zu heilen.
Und?
Kannst du das nochmal irgendwie hier reinbringen? Keine Ahnung, sag irgendwas.
Jetzt mach ich's mir einfach, wie ist der bei dir?
Oh, wir wechseln die Rollen. Ja, tatsächlich. Ich habe festgestellt, dass Loslassen hilft. Und dass auch meine Unperfektheit anzunehmen hilft.
Ja, genau. Das denke ich. Ja, zu erkennen, dass jetzt mal in deinem Falle, was ich so wahrnehme, dass du gerne selbstkritisch mit dir umgehst.
Ja.
Ja, was ja zunächst mal eine Tugend ist. Wenn das aber ein festes Programm wird, ist es lästig.
Lästig, genau. Und mit dieser Unperfektheit halt auch umzugehen und die anzunehmen als schönen Teil von sich selbst.
Ja, was ist schon perfekt? Ja, also, ich meine, viele sagen, eine Spinne ist schrecklich, ja, aber die ist perfekt. Ja, auch das, was wir unperfekt nennen, ist, wenn wir mal eine andere Perspektive draufkriegen, ja, ist das doch super, toll. Das meine ich auch mit diesen Feinheiten. Wir haben oft, und gerade wir Männer möglicherweise, wir haben oft eben dann so was, das muss was Bedeutendes sein. Ja, eine richtige Erleuchtung, boah. Ja.
So Konzert, tada!
Ja, genau. Und hinterher, wow, dann bin ich durch, da habe ich es geschafft. Ja,
das hätte ich, also tatsächlich hätte ich das früher gerne manchmal gehabt.
Ja, das ist naheliegend, das haben wir tief drin. Ja, das ist so ein menschliches Gehen, ja, dieses zu Ende kommen, ja, und das Schaffen irgendwie hinzukriegen. So, und das zu relativieren und zu erkennen, geht am besten mit kleinen Übungen. Ich sag mal immer bei diesem Spiel mit dem Universum, mit dem Parkplatz ist viel harmloser. Funktioniert, also ich sag mal, bei mir jedenfalls in 80% der Fälle, meistens vergesse ich es, und dann funktioniert es deswegen nicht, weil ich gar nicht. Aber das hat eine hohe Trefferwahrscheinlichkeit, verblüffenderweise. Mhm. Also für alle Skeptiker. Mhm. Ja, und an solchen kleinen Beispielen kann ich dann mehr lernen und sehen, funktioniert es auch bei größeren Sachen. Und dann sehe ich nämlich auch, wie es überhaupt eine Chance hat zu funktionieren. Ich habe neulich an eine Person ständig denken müssen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Eine ganze Woche, jeden Tag kam mir in den Sinn. Am Wochenende, naja, klar, was passiert?
Ruft an oder du triffst sie.
Genau, genau. Hm. Und es gab keinen Anlass, keine formale Ebene. Hm. Ja, das zeigt, dahinter dem, was wir wahrnehmen können in unserer Erfahrung, dahinter ist eben eine Ebene, in der die Dinge zusammenhängen. Und je blinder wir sind, umso weniger erkennen wir das. Und deswegen ist die Welt dann auch schrecklich, weil wir den Sinn nicht mehr erkennen können. Was ist schrecklich daran, dass es Erdbeben gibt? Für den Betroffenen würde man sagen, ja, ist ja wirklich schrecklich vom Erdbeben. Aber das Erdbeben als solche ist eine sinnvolle Veränderung der Erdkruste, weil Überdruck abgelassen wird und so weiter. Ja, also als Betroffener in dem Moment gibt es auch eine andere Sinnebene. Die gibt es, ob mir das angenehm ist oder unangenehm, ob ich dabei zu Tode komme oder nicht. Klingt jetzt leicht dahergesagt, aber ich weiß im All, aber sich darauf einzustellen, sozusagen da näher dran zu kommen, das denke ich ist eine Aufgabe, die wir im eigenen Interesse alle haben. Ja, ist ja nicht so, dass ich sage, mein Gott, ihr müsst jetzt alle irgendeinen bestimmten Weg gehen oder bestimmte Erfahrungen machen. Nein, es geht darum, wie kann ich ein glückliches, erfülltes Leben führen?
Und es kann ja auch im ersten Moment mal eine Betroffenheit da sein. Sie sollte sich halt nur nicht verfestigen, sozusagen, und zum Lebensinhalt werden, sondern immer wieder dieses Draufgucken von außen und sagen, okay.
Ich sag ja nicht, dass unangenehme Erfahrungen überflüssig sind oder nicht mehr eintreten dürfen oder nicht mehr eintreten werden. Nein, das sind unsere Erdbeben. Sehr unangenehme Erfahrungen.
Und die dürfen auch am Anfang mal wehtun.
Das ist offensichtlich, wenn man es mal evolutionär sieht, unvermeidlich, weil der Veränderungsprozess nicht auf eine andere Weise stattfinden kann. Mhm. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, sich zu verändern. Entweder durch Evolution, es ergibt sich, dass das Bessere sich durchsetzt, verändert sich, so wie die ganze Naturgeschichte ja auch entstanden ist, so wie der Mensch auch entstanden ist, dass sie auch sozusagen sich da durchgemändelt. Ja, das ist die eine Ebene. Und wenn es sich nicht sozusagen schnell genug verändert, auf diese softe Weise, sage ich mal, auf diese evolutionäre Weise, wird es eben revolutionär. Durch Crash. So, und dann kann ich sehen, das ist jetzt alles was fürs Hirn, ja, für die eigene Betroffenheit muss man das nochmal ein bisschen ausprobieren. Ja, da kann ich sehen, wenn ich im Crash stecke, jo, das muss für irgendwas sinnvoll sein.
Ist jetzt mal groß auf die Menschheit gechunkt. Können wir den auch auf den einzelnen Menschen
unterbrechen? Ja, gerade, das versuche ich ja gerade, aber das ist extrem schwer. Ja? Jeder hat sofort ein Beispiel drauf und sagt, mein Gott, was ist mir da passiert? Das kann doch nicht sinnvoll sein.
Das ist der Crash, das ist die Revolution.
Ja.
Andererseits, würden wir auf unsere innere Stimme hören, würde sich evolutionstechnisch alles zu unserem Besseren, die positiven Eigenschaften weiterentwickeln. Wir würden als Menschen aufblühen und würden sozusagen uns hinentwickeln zu dem, was wir sind, vollkommene Wesen.
Ja, ja.
Und das da wir aber so, auf diese das, sanfte...
Das ist so die Idealform, die aber offensichtlich ziemlich unrealistisch ist. Ja, natürlich wäre es schön, wenn das alles so smooth und evolutionär und elegant und durch Selektion des Besseren.
Also jetzt gar nicht Menschen, sondern auch Selektion der besseren Eigenschaften.
Ja, das meine ich. Im umfassenden Sinne. Ja, schon. Das wäre natürlich wunderbar, aber es zeigt sich eben auch in der Natur. Es geht nicht nur so.
Es braucht auch manchmal die Revolution, den Crash.
Offensichtlich. Und es ist ja absehbar, dass unsere Erde auch irgendwann mal komplett crasht. Ja, das ist wissenschaftlich, kann man sich das in den fünf Fingern ausrechnen. Hat mir neulich noch ein Astrophysiker ganz simpel so gesagt, das ist nur eine Frage der Zeit.
Ja, leider.
Weiß nicht. Leider nur, wenn da nichts Besseres draus entsteht. Ja, dann ist es schade.
Und wir wissen ja nicht, was draus entsteht.
Doch, es entsteht was Besseres draus. Doch, das ist das Einzige, was ich vielleicht als schönste Erfahrung mitgenommen habe. Dieses Bewusstsein, es dient alles einer Weiterentwicklung. Im Es will was Besseres.
Für uns.
Für uns, für das System, für die Natur, für jeden Einzelnen von uns. Wir sind ja Teil dieses ganzen Prozesses. Und das kann man auch an der Entwicklung der Menschheit entdecken. Ja, das ist immer weiterentwickelt zur Bewusstseinsentwicklung. Das heißt, wenn unser Bewusstsein mal das alles wirklich so wahrnehmen kann, was schwer ist, das will ich gar nicht sagen, aber das ist unser Trend, unsere Entwicklung. Da geht es hin, dass wir das alles wahrnehmen. Dann haben wir eine größere Chance, sozusagen mit dem Fluss elegant mitzufließen und die Veränderungen. Jetzt mal ganz dramatisch gesagt, dann ist selbst ein Crash gehört dann in diesen Fluss. Mhm. Wie ein Fluss den Wasserfall herunterfällt und weiterfließt.
Genau. Meine Frau und ich, wir haben das große Glück, wir wohnen an einem Fluss. Und wir bewundern immer wieder, wenn wir da dran spazieren gehen, es gibt eben genau diese Stellen. Es gibt diese dramatischen Wasserfälle, wo ganze Steine weggespült werden oder im Laufe der Jahre geformt wurden. Und dann gibt's aber 20 Meter weiter auch wieder Stellen, wo er ganz sanft fließt und du sagst, Mensch, da könnte ich jetzt durchwarten, wohingegen an dem Wasserfall. Und alles ist Fluss, das ist ja das Faszinierende. Ja. Sowohl der Wasserfall als auch das Ruhige.
Mach dir eine schöne Übung, stell dir mal vor, musst als kleine Meditation, stell dir mal vor, dein Leben ist wie so ein Fluss. Genau wie dieser Fluss, den du da hast. Ja, von der Geburt, so ein kleines Rinnsal, ist noch nicht viel los. Passiert noch nicht viel. Ja, und allmählich entwickelt sich das. Gebirgsbach, die ganze Unruhe der Jugendzeit. Ja, man kann das wunderbar mit so einem Fluss vergleichen. Ja, hast du überall die Analogien. Mhm. Irgendwann mündest du vielleicht in einen anderen, größeren Fluss. Oder
da fließt man zusammen, dann gehen sie wieder auseinander.
Dann fließt wieder auseinander, dann ist mal ein See, wo gar nicht weitergeht. Und dann ist auf einmal wieder, stürzt es den Berghang herunter. Ja, all die ganzen Bilder hast du in deinem ganzen Lebens, Fluss des Lebens. Mhm. Sind alle drin. Und auch das Schöne am Ende auch.
Das Münden in den Ozean.
Hm, wunderbar, ne? Siehst du, dann kriegt das nämlich eine ganz andere Perspektive.
Super. Wahnsinn. An der Stelle sage ich jetzt schon mal danke für dein Interview, für deine Geschichte, für diese vielen, vielen, vielen tollen, inspirativen Worte. Jetzt habe ich für dich noch vorbereitet die Glückfinder-Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und da fange ich doch jetzt gleich mal damit ein. Paul, was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Wenn ich erkenne, dass ich jetzt bin.
Okay. Wer glaubst du, ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, niemand. Noch nicht einmal ich.
Spielst du Lotto? Das ist eine Standardfrage. Lotto, Glück, verstehst du? Glückfinder.
Ja, genau. Also ich bin nicht abergläubisch.
Macht Geld glücklich?
Manchmal.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil?
Weil ich nicht weiß, was glücklich sein wirklich ist.
Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Du könntest zurückfahren, dem jüngeren Paul Kotes begegnen. Gibt es irgendwelche Tipps oder Ratschläge, die du ihm geben würdest?
Ja, du bist okay.
Und die letzte Frage, gibt's irgendwelche Bücher oder Seminare, die du gerne empfehlen möchtest?
Ja, das ist die Frage, die wir nicht stellen dürfen. Klar, der große Liste von meinen Büchern. Und
die werde ich alle verlinken. Ich werde tatsächlich auf der Homepage deine eigenen Bücher natürlich...
Ja, und Seminare, aber der Jan-Willem de Wetering, das ist ein bekannter Krimi-Autor. Ich überlege gerade, wie der Titel heißt.
Ist nicht schlimm, finde ich raus.
Oder ja, du schickst mir eine Mail. Der Bestseller von ihm, der ist super bekannt.
Jan-Willem
de Wetering.
Okay, darauf werde ich verlinken.
Ist Holländer und hat also in den 60er Jahren, glaube ich, so erste Japan-Erfahrung gemacht mit Zen und darüber dieses Buch geschrieben, was für viele so ein Einsteigerbuch auch war.
Und wenn jemand ein Buch von dir kaufen möchte, ich weiß, du hast einige geschrieben, aber welches würdest du jetzt jemandem, der sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, wo du sagst, das ist das, was man auf jeden Fall, was ein guter Einstieg auch ist, um sich mit der Thematik
ganz populär ist das Buch Vom Nichts bei Gräfe und Unser. Oder eben etwas mehr auch auf Führung und Selbstführung ist Dein Job ist es, frei zu sein bei Camphausen.
Auch darauf werde ich verlinken. Jetzt habt ihr den Tipp von dem Autor sozusagen, welche beiden Bücher, aber ich werde das gesamte Buchrondell von Paul...
Ja, und natürlich die App, ne? Das ist ja...
Ah, die App, genau, du hast eine App gemacht, richtig, das danke, dass du sagst. Du hast eine Meditations-App.
Ja, sonst kriege ich Ärger, wenn ich das jetzt nicht erwähne.
Absolut, auch auf die werden wir verlinken. Magst du noch zwei Sätze dazu sagen, zur App? Bevor du Ärger kriegst. Du hast den gespielt.
Ja, das ist eine Erfindung von zwei Studenten der Universität Witten-Herdecke, die im letzten Semester waren vor dem Examen, und die haben mich irgendwo mal gehört und haben gesagt, können wir mit dem nicht zusammen mal was Neues, was Aktuelles? Und dann kamen die mit dem Plan, so eine App zu machen. Mhm. Und haben da gleich das natürlich professionell mit Businessplan und Kurven und Investment. Mhm. Ja, ganz toll. Ja, ich so, okay, machen wir. Naja, und dann haben wir geguckt, ob wir Geld kriegen, und haben wir das Ding da gegründet, und das ist vom Anfang an ist das abgegangen wie die Post. Seven Mind heißt das.
Seven Mind ist eine Meditations-App.
Ja. Ich denke, ist in Deutschland wohl die führende, in Deutsch sowieso, weil es gibt ja viele englischsprachige. Mhm. Und ja, kostenlos, die Basisversion, und da kriegt man schon eine ganze Menge.
Super. Auch darauf werde ich verlinken, und das werde ich auch heute Abend schon machen. Seven Mind.
Weil das ist ein ganz schönes Instrument, deswegen habe ich das auch gern gemacht, weil das, was ich eben gesagt habe, nämlich mal im alltäglichen Dasein das zu integrieren, geht mit so einer App viel besser. Mhm. Weil das ist, die habe ich sowieso, das Handy habe ich sowieso ständig in der Pfote. Mhm. Ja, und das hilft mir eben, so kurze Momente oder eine kurze Zwischenmeditation, Seven wegen 7 Minuten, ja, zu machen. Ja, und ich gleich sagen muss, ah, ja, muss ich das nächste Seminar buchen, und dann gehe ich im Herbst oder nächstes Jahr, dann gehe ich dann dahin. Mhm. Ja, das ist immer weit weg. Mhm. Aber das Ding habe ich sofort dabei.
Mhm. Ein sehr guter Tipp. Vielen Dank dafür. Wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen möchte oder sich über dich informieren möchte, deine Internetseite lautet? Ah, dir geht's wie mir. Ich werde auf die Internetseite von Paul Kotes verlinken.
Auf irgendeine.
Auf irgendeine werde ich verlinken. Ihr Lieben, ich sag herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Paul, und macht's gut da draußen. Bis dann. Tschüss. Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.